Schöne Erklärung für den Hype und danke, dass du auch die Bildschlagzeile nochmal zitiert hast. Starke Marken schalten den Verstand ab. Das klingt ja wirklich unglaublich bedrohlich. Da fühlt man sich eigentlich beim Lesen schon manipuliert und in seiner innersten Existenz im freien Entscheiden, im freien Willen bedroht. Wie kommen die denn dazu, mit so einer Schlagzeile aufzutreten?
Also wenn wir über das Neuromarketing-Thema sprechen, kommt eigentlich eine Studie, die ich damals in Kiel dann immer wieder wunderschön ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dass sie sehr spannend ist. Und zwar ist eines der spannendsten Möglichkeiten der Hirnforschung ist, dass wir Menschen direkt ins Gehirn schauen können. Man nennt diese Verfahren bildgebende Verfahren. Ich kann also erstmals dich in den Hirnscanner legen, dir einen Werbespot zeigen und direkt live in dein Gehirn gucken und schauen, was passiert. Was man herausgefunden hat, dass was bei starken Marken passiert, ist tatsächlich diejenigen Hirnareale, die zum Nachdenken dienen, abgeschaltet werden, während diejenigen Hirnareale, die für spontane Handlung zuständig sind, aktiviert werden. Das heißt, starke Marken entlasten das Nachdenken. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass eben dieses Neuromarketing-Thema nun auch im Marketing sehr, sehr stark aufgegriffen wurde, weil offensichtlich haben starke Marken eine physiologische Komponente. Das ist erstmal spannend. Ich möchte aber, eines ist mir sehr wichtig, wir dürfen dieses Neuromarketing-Thema nicht mit diesen Hirnscannern gleichsetzen. Die Hirnforschung hat wahnsinnig viel darüber gelernt, wie das Gehirn funktioniert. Und ich möchte da mal ansetzen. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Du musst diese Sachen nutzen, die wir schon verstehen. Warum hast du dich beim letzten Mal verliebt? Warum? Ich frage diese Frage in jedem Seminar zum Einstieg. Warum haben sie sich verliebt? Ich mache das in Köln, ich mache das in Düsseldorf, ich mache das in München. Die Antworten sind erschreckend ähnlich. Sympathie, sie war mir sympathisch oder er war mir sympathisch, wir hatten tolle Gespräche geführt und so weiter und so fort. Es kommen ungefähr 5 Antworten, die sind über alle Städte, wo ich diese Frage stelle, identisch. Warum? Das heißt also eigentlich wäre Partnertausch kein Problem, funktioniert aber natürlich nicht. Wenn mir die Menschen nicht wirklich sagen können, warum sie sich verlieben, wie sollen sie mir sagen können, warum sie eine Marke kaufen? Diese Frage, warum wir bestimmte Dinge tun, darüber kann die Hirnforschung uns wahnsinnig.
Sogar der Spiegel.
Bevor ich irgendwelche abstrakten Details ableite, möchte ich mal ein paar Beispiele nennen. Angenommen, wir sitzen in einem Raum und wir sind aufgefordert, ein Scrabble zu spielen. Worte zu bauen aufgrund von Buchstaben. Ohne dass wir es wissen, steht in einem Schrank ein Putzeimer. In diesem Putzeimer ist aufgelöstes Putzmittel und das verströmt, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, Zitrusduft. Ein Experiment hat genau dies gemacht und was finden wir? Die Menschen, die dieses Scrabble-Spiel spielen, werden auf einmal sauberkeitsbezogene Worte legen. Also auf einmal kommt hier das Wort sauber eher als das Wort sauer. Auf einmal kommt Wasser, Reinlichkeit, all diese Dinge werden auf einmal in diese Worte eingebaut. Ohne dass die Leute anschließend mir sagen können, warum sie das getan haben. Sie werden sogar abstreiten, dass ein unbewusster Duft irgendwas ausgelöst hat. Sie werden auch den Raum sauberer verlassen. Ein anderes Beispiel für Dinge, die wir nicht verstehen können, genau wie die Frage, warum wir uns verlieben. Wenn ich am Regal stehe und zugreife, eine Marke, ein Produkt wäre, warum tue ich das? Ich kann darüber keine Auskunft geben. Würde ich tatsächlich nachdenken, wie die Marktforscher es immer wieder nahelegen, wenn ich dich befrage, warum hast du jetzt die oder die Marke genommen aus dem Regal, werde ich Antworten von dir hören, die werden nichts mit der Realität zu tun haben. Würden wir nämlich über jede Kaufentscheidung nachdenken, würden wir vor Hunger sterben im Supermarkt. Wir wären überhaupt nicht mehr effizient. So, es gibt also bestimmte Sachen in unserem Gehirn, die treiben unser Verhalten an und das können wir in sehr vielen Experimenten immer wieder beobachten, wie mit diesem Sauberkeitsduft. Und natürlich kennen alle wahrscheinlich, auch die Hörer oder die Leser, dieses Beispiel, dass eben schnelle Musik dazu führt, dass ich schnell in einem Laden, dass ich schneller durch den Laden gehe, damit auch weniger kaufe, auch wenn ich die Geschwindigkeit nicht bewusst wahrnehme. Sie beeinflusst mein Verhalten. Und man kann zum Beispiel zeigen, dass wenn französische Musik läuft in einer amerikanischen Weinhandlung, kaufen die 3-mal mehr französische Weine. Wenn deutsche Musik läuft im Hintergrund, kaufen sie 3-mal mehr deutsche Weine und so weiter. Wir haben also sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass irgendetwas in unserem Gehirn uns steuert. Irgendetwas ist in unserem Gehirn, was unser Verhalten antreibt.
Das hört sich ja tatsächlich recht bedrohlich an, vor allem aufgrund dieser großen Unbekannten. Das, was du gerade eben erklärt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt auch, wir können uns gar nicht daran erinnern, warum wir etwas getan haben. Wir können es nicht begründen. Offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen bewusstem Entscheiden und unbewusstem Tun. In der Psychologie ist das Wort unbewusst ja so ein bisschen aus der Mode geraten, aber es gibt da wirklich offensichtlich zwei verschiedene Systeme. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erklären?
Ja, genau. Jetzt kommen wir eigentlich so zum Kernpunkt. Also wenn die Zuhörer oder die Leser eine Botschaft mitnehmen, dann ist es hoffentlich folgende. Wir haben tatsächlich zwei Systeme. Und das sind nicht die Systeme Emotion und Ratio und so weiter, sondern es gibt einen extrem mächtigen Autopiloten in unserem Kopf. Die Forscher nennen das das implizite System. Das Wort implizit ist das neue Wort für unbewusst. Man benutzt das Wort unbewusst ungern wegen Assoziation mit Freud und so weiter, aber es ist ein Fakt. Dieser Autopilot in unserem Kopf arbeitet wie ein Autopilot im Flugzeug. Das heißt, er steuert den gesamten Flug, nur die ganz komplizierten Sachen wie Start und Landung übernimmt der Pilot in unserem Kopf. Wie funktionieren diese beiden Systeme? Nehmen wir mal eine Situation aus dem Alltag. Ich bin im Auto, ich fahre durch die Stadt, ich bin Rush Hour, es ist wahnsinnig viel los, vor mir Stau, hinter mir Stau, Radio läuft, ich versuche Verkehrsnachrichten zu finden, neben mir sitzt mein Gesprächspartner. Eine unglaubliche Vielfalt an Informationen strömt auf mich ein. Jetzt beginnt es zu regnen. Ich nehme das im Vorbeigehen wahr, aber automatisch, ohne dass ich nachdenke, beginne ich die Scheibenwischer anzustellen. Genauso wie ich bremse und Gas gebe, ohne nachzudenken. Genauso kann ich die Verkehrsnachrichten scannen und mit einem halbbewussten Zustand. All diese Dinge, 95% dessen, was wir im Auto tun, ist implizit, wird gesteuert durch diesen Autopiloten. Die eigentlich spannende Erkenntnis sind nun, dass auch 95% der Kaufentscheidungen von diesem Autopiloten gesteuert werden. Und das ist eigentlich das für mich besonders Interessante, diesen Autopiloten nun auseinanderzunehmen, zu verstehen, wie er tickt, zu verstehen, was ihn interessiert und zu verstehen, was ihn nicht interessiert. Weil es ist Fakt, wenn wir die Sinne einfach mal angucken, ich habe vom Regen gesprochen, ich habe vom Hören gesprochen, vom Radio hören, wir wissen, dass das Gehirn jede Sekunde 11 Millionen Bits aufnimmt. Das sind 11 Millionen Eindrücke, Sinneseindrücke. Davon werden gerade mal 40 bewusst. 40 Bits. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du jemandem zuhören musst, einen Vortrag, und irgendwo beginnt jemand neben dir zu flüstern. Ablenkung. Oder ein Handy geht irgendwo. Sind sofort alle komplett abgelenkt. Also diese 40 Bit löst das wahnsinnig begrenzt, dass diese 40 Bits Pilot. Damit könnten wir eigentlich nicht leben. Das wäre völlig unmöglich. Und deshalb ist die Strategie des Gehirns, wenn immer es geht, auf den Autopiloten zurückzugreifen und alles dahin zu delegieren. Was wir wissen, da komme ich auf diese Studie mit den starken Marken zurück. Starke Marken sprechen diesen Autopiloten an. Und das ist die sensationelle Erkenntnis, die wir nutzen können, wenn wir darüber sprechen, wie wir Aufmerksamkeit schaffen mit Marketingmaßnahmen. Dann kommen Ideen wie Gewalt, Tabubruch, Erotik und so weiter, Sex, Sales. Das ist der Kampf um die 40 Bits, das ist ein verlorener Kampf. Die große Chance ist in diesem impliziten Autopiloten, der eben 11 Millionen Bits pro Sekunde aufnimmt, immer auf Volllast fährt, auch wenn ich vor dem Fernsehsessel im Halbschlaf sitze, Volllast. Das heißt, ich nehme Dinge auf, ohne dass ich sie später bewusst unbedingt erinnere, aber sie werden mein Verhalten beeinflussen. Und das ist die große Chance, diesen Autopiloten zu erkennen, ihn zu entschlüsseln. Das ist auch im Buch letztlich die Hauptbotschaft, was da alles drinsteckt, um ihn dann letztlich am Ende des Tages natürlich gewinnbringend zu nutzen.